Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.
Und du bist Klavierstimmer? Ja, das sieht man dir nicht an. Hören Sie das? Hören Sie das? Und ich so, nee. Und dann nebenbei noch dieses Klack, 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 Klack. Es war ja nicht nur mein Vater, der Klavierstimmer war, sondern auch mein Großvater.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Jeden Monat stellen wir einen Angehörigen der Musikhochschule vor und heute freuen wir uns auf Dirk Höhne. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und bevor es losgeht, Herr Höhne, dürfen Sie sich einmal vorstellen. Allerdings mit einem Musikbegriff Ihrer Wahl, das Sie am besten beschreibt. Also das kann ein Fermate-Zeichen sein oder ein Dynamiksymbol oder ein Instrument oder der Pralltriller. Was würde Sie am besten beschreiben?
Boah, so eine Frage habe ich ja noch nie bekommen. Also ich würde mal sagen, wenn es ein Instrument sein würde, dann würde ich mich wahrscheinlich mit dem Klavier am meisten identifizieren, weil ich damit ja auch meistens zu tun habe.
Sie sind Klavierstimmer an der Musikhochschule. Wenn Sie kleinen Kindern mal erklären sollten, was ein Klavierstimmer macht, was würden Sie denn dann sagen?
Auch diese Frage habe ich noch nie bekommen. Wenn ich das mal hatte, dass ein Kind zugeguckt hat, dann saßen die immer mit gespitzten Ohren da und haben wahrscheinlich gar nichts gehört und verstanden, was ich tue. Weil die hören gar nicht den Frequenzbereich, den ich betätige. Aber dazu muss man ganz schön viel Training machen, um Frequenzen zu hören. Und so würde ich wahrscheinlich auch dem Kind erklären, dass man versucht, Schwingungen zu hören in einer Tastenkombination. Meistens ist es ja nicht ein Ton, der die Stimmung hergibt, sondern ich muss es ja vergleichen mit anderen Tönen. Ob es nun Oktaven sind, Terzen, Quarten oder Quinten, das kennen die, glaube ich, nicht.
Nun ist es ja so, dass man sie auch durchaus kennt an der Musikhochschule. Was vielleicht wenige wissen, ist die Tatsache, dass Ihr Vater ja auch schon Klavierstimmer an der Musikhochschule war. Wenn Sie mal kurz erzählen würden, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie dann quasi in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten sind.
Es war ja nicht nur mein Vater, der Klavierstimmer war, sondern auch mein Großvater. Der hatte, glaube ich, ein Geschäft in der Innenstadt. Und wie ich dazu gekommen bin, also wo es zu meinem Berufswunsch ging, dann wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, was ich eigentlich machen sollte. Ja, jetzt denk doch mal drüber nach. Was möchtest du denn werden? Was kannst du dir vorstellen? Ich glaube, ich koche gerne. Und dann gingen wir zur Berufsuntersuchung und die stellten fest, ich kann den Beruf nicht ausüben, da ich noch im Wachstum war zu der Zeit und Beckenschiefstand hatte. Das heißt, ein kurzes und ein langes Bein. Und da durfte ich nicht so lange stehen, so wie es der Koch ja, meistens tut. Also musste ich umswitchen auf einen anderen Beruf. Da fiel mir ein, ich bastel auch gerne. Irgendwas mit Holz, Tischler wäre super. Und da griff mein Vater ein, sagte, also wenn du was mit Holz machen möchtest, da kannst du auch Klavierbauer machen. Die arbeiten auch mit Holz. Was er nicht sagte, ist, wenn du an der Musikhochschule arbeitest, wirst du nicht mehr viel mit Holz arbeiten. Da wirst du Klaviere stimmen und reparieren. Also grundsätzlich habe ich die Berufswahl nicht bereut, weil es ist ja ein total interessanter Beruf eigentlich.
Ich meine, Klavierstimme okay, aber machen Sie auch selber Musik? Ich meine, das gehört ja auch dazu, oder?
Ich mache keine eigene Musik. Ich kann natürlich ein bisschen Klavier spielen, ist aber nicht mein Haupthobby. Wenn ich zu Hause bin, bin ich froh, wenn ich keine akustische Belastung durch das Klavierstimmen habe, weil das Klavierstimmen ist akustisch sehr anstrengend. Wenn man eine Stunde lang, Minimum eine Stunde lang ein Klavier gestimmt hat, hat man ungefähr eine Stunde lang mit einem Rasenmäher zu tun gehabt, ein Benzinrasenmäher, und der hat 85 Dezibel. Davon muss ich erstmal ein Gehör wieder erholen und es braucht Ruhephasen dazu.
Das heißt, zu Hause bei Ihnen herrscht ein bisschen so eine Art Raum der Stille, ja?
Nö, das würde ich nicht sagen, aber ich kann mich nicht hinsetzen und auf dem Klavier spielen und könnte das jetzt so genießen. Da mache ich mir lieber andere Musik ein.
Wenn wir dann noch ein bisschen im Werdegang zurückgehen, erzählen Sie mal, wie es dann weiterging. Also macht man dann eine Ausbildung für alle, die das nicht wissen?
Damals, zu DDR-Zeiten, hieß der Ausbildungsberuf Klavierbauer. Danach gab es nach der Arbeitszeit gab es noch eine AG Klavierstimmen, da konnte man sich spezialisieren. Das habe ich mitgenommen, da ich ja an die Musikhochschule danach sollte und habe dort das Klavierstimmen gelernt. Üben, üben, üben ist das ja und sich drauf einlassen und die Schwingung finden, weil wenn man sein erstes Klavier stimmt und hat noch nie sowas gemacht, dann weiß man nicht, was vor einem sitzt und was für Schwingungen da entstehen. Man hört einfach gar nichts, man hört nur den reinen Ton und hört nicht die Schwingung. Total interessant, wenn man sich da dran setzt und der Klavierstimmer, der Ausgebildete, steht daneben. Hören Sie das? Hören Sie das? Und ich so, nee.
Und wie ging es dann weiter? Also wie lange ging die Ausbildung und wo war Ihre nächste Station dann? Gleich an der Hochschule?
Die ging 2 Jahre in Eisenberg Und wo ich die Ausbildung beendet habe, dann bin ich gleich an die Musikhochschule.
Und das war in welchem Jahr?
Ende 1990.
Wenn Sie mal beschreiben würden, jetzt feiern wir natürlich auch im nächsten Jahr 150 Jahre Hochschule. Wenn Sie mal vergleichen die Klaviere, die wir in den 90ern hatten, mit denen, die wir aktuell haben.
Definitiv haben wir seit der Wende einen Quantensprung gemacht hier an der Musikhochschule. Während damals zu DDR-Zeiten nur um Werterhalt ging, haben wir ja heutzutage auch solche hochwertigen Instrumente stehen. Die Leute müssen sich allerdings auch ein bisschen bewusst sein, dass sie so hochwertige Instrumente stehen haben und nicht immer denken, ich will mehr. Das ist ein Luxus, den die hier haben. Die haben auch zwei festangestellte Klavierstimmer hier im Haus, die sich darum kümmern.
Was würden Sie sich wünschen? Also manchmal ist man ja im Umgang mit den Flügeln sehr flapsig oder ist es so selbstverständlich, dass die ja da sind und es kümmert sich ja jemand. Gibt es etwas, was Sie den Studierenden so mitgeben würden?
Das ist eigentlich ziemlich kurz zu fassen. Ein Flügel oder ein Klavier ist kein Tisch, kein Ablageinstrument. Das ist das absolute Basic, was hier an der Musikhochschule nicht wahrgenommen wird. Wenn ich durch die Räume gehe, Übungsräume, und trete ein, um reine Kontrollgänge zu machen, treffe ich immer wieder Jacken, Wasserflaschen, Gläser, Kaffeebecher. Und das Schlimmste ist, wenn sie ihre Musikinstrumente, vor allem große Musikinstrumente, noch darauf ablegen. Grundsätzlich ist es ein hochwertiges Musikinstrument, was kein Tisch ist. Nummer zwei ist, lege ich mein Instrument ab, nehme ich es irgendwann wieder runter, das verursacht Kratzer. Stelle ich meinen Becher drauf, kann es passieren, dass der umkippt. Alles schon passiert. Der Kaffee läuft rein auf die Seiten fangen an zu rosten, die Hämmer sind dann voller Kaffee, klingen nicht mehr. Immer eine Beschädigung, die stattfindet. Und wenn es nur kleine Beschädigungen sind, schon allein nur, wenn ich meine Jacke drauflege und nehme sie danach wieder runter, ziehe ich das, der Reißverschluss bleibt hängen, zerkratzt es. Den Lack, alles Kleinigkeiten.
Wo sagen Sie, steht in der Hochschule der größte Goldschatz an Klavieren oder an Flügeln? Also was ist Ihrer Meinung nach der beste Flügel und warum?
Der beste Flügel steht derzeit in unserem Konzertsaal am Fürstenhaus im Saal. Da steht ein nagelneuer Yamaha-Flügel. Das ist unser Goldschatz gerade. Alle lieben ihn, aber wir haben ja überall noch andere Goldschätzchen stehen, noch andere Konzertflügel. Unser Hauptsaal, der ist ja mit drei Konzertflügeln bestückt. In den anderen Sälen, die wir haben, stehen auch noch Konzertflügel. Oder in Vorlesungsräumen am Horn stehen auch große Konzertflügel.
Wo sagen Sie, das ist ein Schatz, vielleicht ein persönlicher Schatz, vielleicht nicht im Wert, aber vielleicht von der Geschichte her, wo Sie sagen, ach, an dem hängen so viele Erinnerungen. Gibt es da einen?
Ich glaube, da gibt es nur ein Instrument. Das ist, glaube ich, mein Meisterstück.
Okay.
Zu meiner Meisterschule musste ich ein Meisterstück bauen und das hat die Musikhochschule nach der Meisterschule aufgekauft. Und das steht am Horn oben in der Musiktheorie im Raum 208. Das ist ein Klavier. Wenn ich da vorbeikomme und das stimme, dann denke ich immer wieder dran. Ansonsten gibt es, glaube ich, kaum Überbleibsel von meinem Vater oder andere Instrumente, die einen besonderen Reiz haben, weil letztendlich haben wir 200 Tasteninstrumente und die muss ich ja immer auf 100% versuchen zu pflegen und zu stimmen.
Wenn Sie mal so einen Einblick geben, wie lange dauert es, einen Flügel an der HFM zu stimmen? Erzählen Sie mal so ein bisschen hinter die Kulissen.
Hinter den Kulissen. Für eine Klavierstimmung tun wir immer 2 Stunden kalkulieren, die wir natürlich zumeist nicht voll ausschöpfen, weil wir den Rest der Zeit nutzen, um uns das Instrument anzugucken, nach Schäden zu gucken, um die eventuell noch mit zu reparieren oder um mit den Lehrern zu reden. Also eine Durchschnittsstimmzeit ist 1,5 Stunden. Wenn wir natürlich einen Konzertflügel haben, den wir jeden Tag stimmen, dann brauchen wir nicht so lange.
Nehmen Sie den Flügel komplett auseinander?
Komplett auseinander. Nehme ich ihn nur, wenn er kaputt ist. Dann hole ich auch die Mechanik raus. Ansonsten schaue ich mir an, ob die Funktionalität der Tasten in Ordnung ist. Und dazu muss ich es nicht rausnehmen. Aber wenn ich irgendwie einen Defekt finde oder einen klappernden Ton, dann muss ich es rausziehen, die Mechanik, und schauen, ob ein Bleistift drin ist oder irgendwas klemmt. Ansonsten öffne ich den Flügel ganz normal, Deckel auf, Notenpult raus, Tastenklappe raus und dann geht's zum Klavierstimmen.
Gab es da auch manchmal Überraschungen, wo Sie gedacht haben, boah, das kann doch wohl nicht wahr sein? Sie machen den Deckel auf und dann kommt Ihnen irgendwas entgegen, wo Sie sagen, was ist das denn jetzt?
Der Spitzenwert war mal, dass ich in einem Flügel 12 Bleistifte gefunden habe. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn die alle in der Mechanik liegen, was das für ein Klappern ist beim Spielen. Es gibt zwar das schöne Geräusch des Tones und dann nebenbei noch dieses Klack, 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 Klack. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn man in die Tastenabteilung geht, Klavierhauptfach, da hat man auch schon mal vorgefunden, dass da 3 komplette Töne ohne Saiten waren. Bloß der Nachteil ist halt, dass uns niemand Bescheid gesagt hat, dass die Saiten kaputt sind. Man geht normal zum Klavierstimmen, geht dort rein und plötzlich findet man drei fehlende Töne vor. Man fragt sich dann immer, wie könnten die jetzt die letzte Zeit dort drauf spielen, ohne die drei Töne.
Aber anscheinend geht's auch ohne.
Ja, anscheinend geht's auch ohne.
Neben der ganzen Musik gibt es noch ein weiteres Hobby von Ihnen, nämlich Sie trainieren Kinderfußballmannschaften. Ist das richtig?
Fußball ist mein Hobby. Nachdem ich 20 Jahre lang selber gespielt habe, habe ich dann Fußballspielen an den Nagel gehangen und habe dann notgedrungen den Trainer gemacht, weil von meinem Sohn, der Fußball spielen gelernt hat, ist der Trainer damals, konnte nicht mehr arbeiten, weil er studiert hat. Und da habe ich das erstmal so provisorisch übernommen und dann habe ich festgestellt, es macht ja Spaß. Und jetzt mache ich das, glaube ich, seit 8 Jahren. Ja, ist auch ein guter Ausgleich für mich, weil das Klavierstimmen ist ja eigentlich ein recht ruhiger und einsamer Beruf, der ganz still ist. Und wenn du dann auf so eine Herde von 20 rumgackernden Jungs triffst, da hat man zu tun. Wenn ich zwei Stunden mit denen trainiert habe, da tut mir der Mund weh. Weil ich die ganze Zeit nur gequatscht habe.
Und vor allem ist es so ein totaler Kontrast. Klavierstimme auf der einen Seite und dann den Mund fusselig reden dann beim Trainieren, ne?
Das habe ich schon so oft gehört, auch wo ich noch aktiv Fußball gespielt habe. Die konnten es immer gar nicht. Und du bist Klavierstimmer? Ja, das sieht man dir nicht an. Ja, ich weiß. Tut mir leid.
Aber wissen die Kinder, die sie trainieren, dass sie Klavierstimmer sind?
Ja, wissen sie. Gelegentlich fragen sie mich. Ich wurde schon oft gefragt, was ich arbeite. Und wenn ich dann sage, dass ich Klavierstimme, können sie es immer gar nicht glauben. Die wissen wahrscheinlich auch gar nicht, dass das ein total anstrengender und fokussierter Beruf ist. Weil man muss sich ja total drauf einlassen auf dieses Hören der Schwingung und wirklich komplett abschalten ringsrum alles. Weil die Außengeräusche, die von außen kommen, stören einen immer wieder. Wenn ich Klavier stimme und es läuft jemand hinter mir lang, der erzeugt Schwingungen. Das wissen die nicht, die hinter mir langlaufen, weil sie es gar nicht wahrnehmen. Aber ich bin so sensibilisiert, dass ich dieses Auftreten, und wenn sie leise durchlaufen, ich höre dieses Auftreten, dass eine Schwingung erzeugt ist und schon stört's.
Aber wie trainiert man das? Also wie kann man sich so konzentrieren und so fokussieren?
Übung, 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 Übung. Wirklich trainierbar. Es ist wirklich trainierbar. Auch es ist so stark trainierbar, dass man, wenn man anfängt zum Klavierstimmen, hört man dann irgendwann eine Schwingung. Das ist dann so stark, so gut trainiert, dass man dann die Obertöne hört. Das heißt, man hört, wenn man ein Töne in Kombination anschlägt, nicht nur 2 Schwingungen, sondern man hört 8 Schwingungen und man muss die richtige rausfiltern.
Und gibt es an der Hochschule so Flügel, die einfach, ja, wo sie sagen, den können wir jetzt noch weiter stimmen, aber so richtig Dampf kriegt er nicht mehr?
Natürlich gibt es die. Das sind meistens Instrumente aus dem Übungsbereich, wo die Klavierhauptfachleute sich drüber hermachen, die dann von früh um 7 bis abends um 10 durchgespielt werden und die sind einfach abgelutscht. Alte Försterflügel, das lohnt sich nicht mehr. Ich finde es allgemein wichtig, dass eine Musikhochschule oder eine Musikschule nicht nur ein Instrumentenhersteller drin hat. Ich finde das schlimm, wenn es eine Steinweh oder eine Blüthner Musikschule gibt oder Grotrian. Ich finde, die kennen doch dann gar nicht die anderen Instrumente. Die spielen sich doch alle anders. Ja, hat doch jeder Hersteller seine eigene Philosophie.
Herr Höhne, wir würden jetzt eine Schnellfragerunde machen. Ich bitte da um kurze Antworten, okay? Weimar ist für mich
die schönste Stadt. Das ist alles so grün, nicht so hektisch. Keine Hochbauten, also in meinem Fokus, außer in Weimar Nord oder Weimar West.
Chopin oder Bach?
Bach.
Wenn Sie sich ein Land aussuchen könnten, in dem Sie gerne leben würden, welches wäre es?
Ich denke, es wäre Australien. Ich war schon ein paar Mal da im Urlaub und ich finde das Land einfach riesengroß, total interessant und total nette, entspannte Menschen da.
Auf was könnten Sie in Ihrem Leben niemals verzichten?
Das ist jetzt schwer. Meine Kinder.
Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, mal treffen könnten, wer wäre es?
Ich glaube, es wäre vielleicht Albert Einstein. Einfach nur mal zu sehen, was das für ein Typ ist, wieder auf seine, was in seinem Kopf vorging.
Wenn Sie alleine Auto oder Zug fahren, je nachdem, was hören Sie da für Musik?
Wenn ich Musik höre, höre ich Radio.
Ihr größtes Glück?
Sind schon wieder meine Kinder, glaube ich.
Welchen Job an der Hochschule würden Sie gerne mal machen, wenn Sie mal tauschen würden oder könnten für einen Tag mal so Mäuschen spielen oder so? Was würden Sie gerne mal machen?
Nix. Ich habe den spannendsten Beruf. Ich habe den besten. Nee.
Okay.
Fällt mir tatsächlich nichts ein, ne?
Ja, das ist ja positiv. Das ist ja wunderbar. Ihr Lieblingsort an der Hochschule?
Lieblingsort? Ich glaube, das Hochschulzentrum am Horn. Die haben so schöne, große, geräumige Zimmer, genau.
Was wünscht sich denn ein Klavierstimmer für die nächsten 150 Jahre?
Der Klavierstimmer wünscht sich natürlich super Tasteninstrumente, verständnisvolle Studenten, die das auch so sehen, dass jedes Instrument individuell ist und dass, wenn sie weg sind, dass danach auch noch wieder neue kommen, die gerne auf den gleichen Instrumenten spielen wollen. Das heißt, sie sollen damit pfleglich umgehen.
Ihr Job ist es ja auch, sehr, sehr präzise mit einem Tasteninstrument umzugehen. Was muss man mitbringen, wenn man Klavierstimmer werden möchte?
Das ist eine gute Frage. Wenn man aus dem Gesichtspunkt von mir ausgeht, der ja eigentlich gar nichts mitgebracht hat, außer dem, das Interesse mit Holz zu arbeiten, bin ich eigentlich ziemlich weit gekommen in einer ziemlich guten professionellen Verfassung. Ich denke, man braucht gar nichts dazu, um was mitzubringen. Natürlich sind musikalische Grundkenntnisse immer hilfreich. Heutzutage wird ja bei der Ausbildung zum Klavierbauer und Klavierstimmer immer noch Klavierunterricht während der Ausbildung dazugegeben, was bei mir ja überhaupt nicht stattfand.
Ich stelle mir das manchmal so vor, dass in der Ausbildung manchmal auch so Hospitationen stattfinden, dass man irgendwie an die Hochschule fährt und sie junge Menschen betreuen, die das gerade lernen. Wenn Sie so in die Zukunft schauen, haben Sie da eher Sorge oder sagen Sie, ach nee, die machen das auch alles in den nächsten Jahren total richtig und wichtig?
Also die ich kennengelernt habe, sind unterschiedliche Typen, welche mit keinem Grundwissen und mit welchen, die schon in der Ausbildung steckten und das Praktikum während ihrer Ausbildung gemacht haben. Und die hatten alle Interesse daran. Solange die das nicht irgendwie automatisieren, das Klavierstimmen, haben sie auch schon probiert an Testobjekten, werden sie, glaube ich, das auch hinbekommen, dass immer Klavierstimmer für die Instrumente da sind.
Im Prinzip ist der Klavierstimmer unersetzbar.
Ja, vor allen Dingen ist er individuell. So ein Roboter ist ja nicht individuell. Jedes Instrument ist ja eigentlich individuell. Man kann nicht wie, ich gehe an das Instrument und stimmt das genauso wie das nächste. Nee, das hängt auch ein bisschen was mit der Größe des Instruments zusammen und auch ein bisschen vom Hersteller ab.
Wenn jetzt der Profi sich aussuchen dürfte, also er geht in den Laden und darf sich ein Klavier aussuchen, was wäre das beste Klavier?
Von meiner Seite darf ich gar nicht drüber reden, weil ich ja nicht derjenige bin, der es spielt. Ich bin eine Servicekraft. Ich bin da nur ein Berater. Also ich würde dann sagen, also ich finde von der Klangreinheit, ich gehe immer nach dem Klang, nach der Reinheit des Klangs und wie sich die Obertöne anhören, finde ich das gut. Das ist dann auch wieder individuell. Ich erkläre das mal, wenn die Hochschule sich ein Instrument aussucht bei einem Hersteller, gehen die dort in eine Hall, wo 20 Instrumente vom gleichen Typ her stehen und sie wählen sich nur ein Instrument an und sie sind alle unterschiedlich. Das heißt, bei der Herstellung gibt es immer Individualismus bei jedem Instrument.
Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Wie sieht denn ein ganz normaler Tagesablauf aus? Also wie viele Instrumente schaffen Sie und rotiert das dann? Also fangen Sie dann im Januar an mit einer Reihe und können dann im Prinzip im März wieder mit demselben anfangen? Oder wie rotiert das?
Das wäre das Beste. Wenn das so funktionieren täte, in so einem fließenden Ablauf, funktioniert es aber nicht. Weil hier ist ja Unterrichtsbetrieb. Wir kommen nicht in jeden Raum rein, in dem wir es gerne hätten. Ein optimaler Ablauf wäre immer dann in den Semesterferien. Es sind Ferien, es ist keiner da. Wir nehmen uns das Haus vor und stimmen das in einem Monat durch. Wir haben 4 Häuser, dann wären wir, glaube ich, in 2 Monaten fertig. Das schaffen wir aber gar nicht, da wir viel zu viel Individualismus wieder drin haben. Wir haben nämlich zum Beispiel Konzertinstrumente, ganz viele, die wir teilweise täglich stimmen müssen, weil wenn jeden Tag eine Veranstaltung ist, müssen wir jeden Tag auch stimmen. Nummer 2 ist, in den Semesterferien, wenn frei ist, nutzen wir die Zeit, um große Wartungsarbeiten an den Instrumenten zu machen. Große Wartungsarbeiten bedeutet, dass wir den Flügel komplett zerlegen an einem Tag, die Hammerköpfe abschleifen und das dauert einen ganzen Tag. Dann wird der Innendrinne komplett gereinigt, weil da liegt viel Dreck, Büroklammern, Bleistifte, Ringe und so. Da muss komplett ausgesaugt werden.
Oh Gott, haben Sie auch schon mal Eheringe da tatsächlich gefunden, ja?
Ja, auch Auftrag. Naja, da sagt die Person, ruft bei der Sekretärin an, mir ist mein Ring reingefallen, ich komme aber nicht dran, weil die Flügel ja so teilweise verschlossen sind. Das heißt, sie rufen uns an, wir gehen rein, mir ist mein Ring reingefallen, ich nehme die Mechanik raus, manchmal muss ich die Mechanik schütteln und dann fällt der Ring raus. Das sind alles so kleine Geschichten, wo wir, mein Kollege und ich, uns immer mal wieder drüber austauschen oder Köpfe schütteln, wenn wir durch den Übungstrakt am Horn gehen und in jedem zweiten Raum die Leute ihre Equipment draufstellen auf die Tasteninstrumente, Jacken, Wasserflaschen und ich bei jedem zweiten eine Predigt halten muss und sie ganz selbstverständlich sagen, ah ja, das verstehe ich, tut mir leid. Und dann gehe ich dann eine Woche später wieder und treffe das Gleiche wieder an.
Aber das wird sich jetzt schlagartig ändern, wenn alle den Podcast...
Natürlich! Ich bin total positiv. Ich spüre das jetzt schon, was das für einen Einfluss hat.
Wollen wir das Beste hoffen?
Es wäre wirklich tatsächlich gut, dass am Anfang des Semesters, wenn neue Studenten kämen, man denen einen Vortrag hält, wie die Instrumente zu handhaben sind, wie man damit umgeht, einen pfleglichen Umgang.
Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.